Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Seit einigen Wochen schon geht es hier um das Johannesevangelium. Es umfasst 21 Kapitel, die im Wesentlichen das Leben und Wirken Jesu beschreiben. So gesehen ist es schon erstaunlich, dass fast ein Viertel des Gesamtumfangs aus der Abschiedsrede Jesu besteht. Daraus kann man schlussfolgern, dass der Inhalt der Abschiedsrede vom Verfasser des Johannesevangeliums als besonders wichtig eingeschätzt wurde. Vergleicht man die Schilderung der äußeren Umstände im Johannesevangelium mit den Schilderungen in den anderen Evangelien, so kann man davon ausgehen, dass Jesus seine Abschiedsrede am Abend vor seiner Kreuzigung hält. Jemand in Jerusalem hat ihm und seinen Jüngern einen größeren Raum im Obergeschoss eines Hauses zur Verfügung gestellt, damit sie dort gemeinsam das Passahmahl einnehmen können. Bei dieser Gelegenheit vergleicht Jesus den Opfertod des Passahlamms mit seinem eigenen Tod, der unmittelbar bevorsteht. So wird das Passahmahl künftig von Christen als Abendmahl, als Herrenmahl oder als Eucharistie gefeiert. Die Abschiedsrede Jesu ist ganz offensichtlich keine Rede, die vom ersten bis zum letzten Satz in einem Stück gehalten wurde. Manche Bibelausleger sprechen deshalb auch lieber von mehreren Abschiedsreden, die Jesus an diesem Abend gehalten hat. Wie es auch sei, die Jünger hören nicht nur zu, sondern erleben beispielsweise, wie Jesus ihnen die Füße wäscht. Sie stellen Rückfragen zu dem, was Jesus ihnen erzählt. Sie erschrecken darüber, dass einer von ihnen, nämlich Judas Iskariot, als Verräter entlarvt wird. Und natürlich nehmen sie gemeinsam das Passahmahl ein. Die Abschiedsrede Jesu, die im Johannesevangelium wiedergegeben wird, umfasst die Kapitel 13 bis 17. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die ersten Verse aus Kapitel 16. In einer der letzten Sendungen habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Kapiteleinteilungen in der Bibel nicht immer wohl durchdacht vorgenommen wurden. Sie gehören nicht zum ursprünglichen Bibeltext dazu, sondern wurden erst im 13. Jahrhundert eingeführt. Grundsätzlich wurde zwar schon darauf geachtet, dass die Kapitel größere, zusammenhängende Sinnabschnitte ergeben. Aber an manchen Stellen hat sich später herausgestellt, dass eigentlich zusammengehört, was durch die Kapiteleinteilung künstlich voneinander getrennt wurde. Genau so verhält es sich wohl am Anfang von Kapitel 16. Denn die ersten vier Verse bilden eigentlich den Abschluss von Kapitel 15. Darin hat Jesus seine Jünger ermahnt, sich gegenseitig zu lieben. Ich denke, dass diese Ermahnung auch heute noch nötig ist, denn in welcher christlichen Gemeinde gibt es nicht immer wieder mal Streit und Neid und Missgunst? Jesus weiß, dass es so ist. Trotzdem liebt er die Seinen. Wer sich das vor Augen führt, dem fällt es möglicherweise leichter, mit den Glaubensgeschwistern nachsichtig zu sein. Und noch ein Thema spielte in Kapitel 15 des Johannesevangeliums eine wichtige Rolle. Jesus bereitete seine Jünger darauf vor, dass sie nach seinem Tode mit Anfeindungen und sogar mit Verfolgung rechnen müssen. Diejenigen, die dieses Leid über die Jünger bringen werden, laden große Schuld auf sich, sagt Jesus. Denn sie, seine Feinde, haben ihn selbst predigen gehört und manche seiner Wunder mit eigenen Augen gesehen. Und vieles deutete darauf hin, dass mit ihm die Prophezeiungen des Alten Testaments tatsächlich in Erfüllung gehen und dass Jesus somit der Messias ist und der Sohn des lebendigen Gottes. Trotzdem haben sich viele Zeitgenossen Jesu dazu entschlossen, ihn nicht zu akzeptieren. Am Anfang von Kapitel 16 beendet Jesus nun seine Ausführungen zu diesem Thema und sagt: Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Ich habe den Eindruck, dass sich Jesus hier deutlich anders verhält als zum Beispiel irgendwelche Religionsstifter oder die Gründer von Sekten und weltanschaulichen Organisationen. Diese sagen ihren Anhängern meistens eine wunderbare Zukunft voraus. Was für Nachteile sich jedoch für sie ergeben werden, welche Gefahren auf sie zukommen und worauf sie verzichten müssen, das wird in aller Regel klein geredet. Jesus dagegen schenkt seinen Jüngern reinen Wein ein. Nicht um ihnen Angst zu machen, nicht um sie auf die Probe zu stellen, sondern, Vers 1, damit ihr nicht abfallt. Natürlich, Jesus nennt auch das Positive, für das es sich auf jeden Fall lohnt, das Negative auf sich zu nehmen. So war in Kapitel 14 davon die Rede, dass Jesus nach seinem Tode am Kreuz zu seinem Vater in den Himmel zurückkehren wird, um dort für die Jünger eine Wohnung vorzubereiten. Wer schon einmal erlebt hat, wie man sich nach einer langen, anstrengenden Wanderung aufs Nachhausekommen freut, der wird ungefähr nachempfinden können, welche Erwartung Jesus wecken will mit dieser Wohnung im Himmel. Aber er nennt auch die Kehrseite der Medaille. Während im Himmel eine Wohnung auf die Jünger wartet, ergeht es ihnen auf der Erde häufig nicht besser als ihm. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, hat Jesus einmal gesagt. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ebenso hat Jesus seine Jünger aufgefordert, und diese Aufforderung richtet er auch an die Christen in der heutigen Zeit, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Ihr Kreuz wohlgemerkt, nicht das Kreuz Jesu. Denn sein Tod am Kreuz, mit dem er die Sünden der Menschen auf sich genommen hat, ist nicht mit dem zu vergleichen, was manche Christen zu erleiden haben. Doch selbst das überschreitet mitunter die Grenze des Erträglichen. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sagt Jesus, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wenn man zurückblickt auf rund 2000 Jahre Kirchengeschichte, dann bekommt man freilich den Eindruck, dass vieles völlig anders gelaufen ist, als von Jesus vorausgesagt wurde. Es gab Zeiten, in denen die Kirche viel Macht und einen unglaublich großen materiellen Reichtum besaß. Heilige Männer und auch Frauen wurden für ihr gottergebenes Leben bewundert. Und sie genossen es, bewundert zu werden. Auch heute noch gilt es in manchen Kreisen als schick, zu einem exklusiven Kreis frommer Leute dazuzugehören. Über all dem Genannten steht allerdings die Frage, ob hier nicht etwas grundlegend schiefgelaufen ist, beziehungsweise immer noch schiefläuft. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, sagt Jesus. Und das ist definitiv etwas anderes, als sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und das Christsein mit dem Besuch in einem Vergnügungspark zu verwechseln. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich gehöre ganz gewiss nicht zu denen, die sich erst dann so richtig erlöst und mit Jesus verbunden fühlen, wenn sie von anderen Leuten wegen ihres Glaubens drangsaliert werden. Aber umgekehrt sollten wir uns davor hüten, uns der Welt an den Hals zu werfen. In der Praxis ist es allerdings gar nicht immer so leicht, den richtigen Weg einzuschlagen. Das gebe ich gerne zu. Als Beispiel dafür möchte ich die missionarischen Bemühungen meiner eigenen Gemeinde nennen. Wie oft haben wir überlegt, wie sehr wir nichtgläubigen Menschen bei der Gestaltung unserer Gottesdienste entgegenkommen können. Einerseits war es unser Wunsch, dass sich Gäste bei uns wohlfühlen und sich nicht durch unnötige Frömmelei abgestoßen fühlen. Andererseits wollten wir uns nicht vor ihnen verstellen und die Botschaft des Evangeliums nicht verwässern. Sie merken schon, den richtigen Weg zu finden ist gar nicht immer so einfach. Denn Jesus warnt die Jünger zwar vor dem Hass der Welt, aber er sagt nicht, dass sie diesen Hass unnötig provozieren oder gar herbeisehnen sollen. Ebenso fordert Jesus seine Jünger einerseits auf, sich von der Welt nicht vereinnahmen zu lassen. Andererseits heißt es aber in Kapitel 3 des Johannesevangeliums, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Christen, die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich möchte noch kurz auf das zu sprechen kommen, was die 11 noch verbliebenen Jünger erwartete, als Jesus seine Worte an sie richtete. Sie standen wirklich in der Gefahr, abzufallen, wie es in Vers 1 unseres Bibeltextes heißt, also vom Glauben abzufallen. Mit großer Betroffenheit hatten sie miterlebt, wie Judas Iskariot sich selbst aus dem Jüngerkreis herauskatapultiert hatte. Dem liebenswerten, aber draufgängerischen Simon Petrus hatte Jesus prophezeit, dass er ihn schon bald verraten werde. Und jetzt folgt in Vers 2 des Bibeltextes auch noch die Ankündigung, dass die Jünger damit rechnen müssen, aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Wann immer so etwas geschah, bedeutete das für den Betreffenden das Gesellschaftliche und oft genug auch das Wirtschaftliche aus. Denn mit einem solchen Menschen wollten die meisten nichts zu tun haben. Auch die Ankündigung Jesu, dass seine Jünger in Todesgefahr geraten werden, war nicht übertrieben. Von Simon Petrus zum Beispiel weiß man mit einiger Sicherheit, dass er später als Märtyrer in Rom gestorben ist. Ich komme nun zu Vers 4 unseres Bibeltextes. Des Weiteren spricht Jesus zu seinen Jüngern: Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Dieser Vers sagt sehr viel aus über die Fürsorglichkeit, die Jesus seinen Jüngern entgegenbringt. Denn er warnt sie vor dem, was jetzt auf sie zukommen wird, damit sie angesichts dieser Gefahren nicht ihren Glauben verlieren. Zuvor ist er nicht darauf eingegangen, weil ihr Glaube vermutlich noch zu unreif und zu schwach war. Außerdem war Jesus bei ihnen, was in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. In meiner Zeit als Gemeindepastor habe ich diese Art von Fürsorglichkeit, wie Jesus sie in Vers 4 beschreibt, häufig erlebt. Da gab es ziemlich unbeschwerte Jahre, in denen ich den Eindruck hatte, Gott lässt ganz in Ruhe unseren Glauben reifen. Und dann kamen auf einmal Herausforderungen auf uns zu, die wir nur deshalb relativ gelassen meistern konnten, weil wir vorher diese Zeit der Reifung erlebt haben. Ich komme nun zu den Versen 5 und 6 in unserem Bibeltext. Jesus sagt: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Die Lutherbibel macht es einem hier nicht gerade leicht, den Sinn dieser beiden Verse zu verstehen. Eine freie Übersetzung könnte ungefähr so lauten: Weil ich euch mitgeteilt habe, welche Gefahren auf euch zukommen, ist euer Herz nun voll Trauer. Doch warum fragt mich niemand, warum ich euch verlasse und wohin ich gehe? Ich gehe zu meinem himmlischen Vater, der mich gesandt hat. Tja, und darin liegt ein großer Trost. Ich erinnere noch einmal an Kapitel 14. Dort sagt Jesus ziemlich am Anfang: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also, wenn Jesus seinen Jüngern vorhält, warum fragt niemand, wo ich hingehe, dann scheint er sie ermutigen zu wollen, den Sinn und Zweck seines Weggehens nicht aus den Augen zu verlieren. Jesus wird am Kreuz sterben und zu seinem Vater gehen, nicht etwa, um seine Jünger als Waisen zurückzulassen, wie es ebenfalls in Kapitel 14 heißt, sondern um die himmlische Wohnung vorzubereiten und die Jünger später dorthin zu holen. Vers 7. Jesus spricht zu ihnen: Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Das ist wirklich ein steiler Satz, den nur Jesus mit Fug und Recht so äußern konnte. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Doch was mag Jesus dazu bewogen haben, so etwas zu sagen? Nun, ein Grund ist folgender. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Im Markus-Evangelium etwa wird er mit den Worten zitiert, »Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.« Erst nachdem er diesen Auftrag seines Vaters ausgeführt hatte, konnte er wieder zu ihm in den Himmel zurückkehren. Meiner Ansicht nach gibt es aber mindestens noch einen weiteren Grund, warum Jesus sagte, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn solange er als Mensch auf dieser Erde lebte, war er an seinen menschlichen Leib gebunden. Das hatte ganz praktische Auswirkungen. Denken Sie nur an Maria und Martha, die traurig darüber waren, dass ihr Bruder Lazarus sterben musste. Eine schwere Krankheit raffte ihn dahin, weil sich Jesus in Galiläa aufhielt und nicht schnell genug nach Judäa eilte, um den kranken Lazarus gesund zu machen. Also, wenn Jesus heute noch in menschlicher Gestalt auf der Erde leben würde, so könnte er nicht gleichzeitig hier sein, wo ich bin, und da, wo Sie sind. In diesem Sinne war es gut für die Jünger und ist es gut für uns, dass Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist. Zumal er den Jüngern und letztlich auch uns versprochen hat, den Heiligen Geist als Tröster zu schicken. Den entsprechenden Begriff im griechischen Neuen Testament, Tröster, kann man auch mit Beistand oder Fürsprecher übersetzen. Allerdings nimmt der Heilige Geist auch noch andere Aufgaben wahr. Drei davon werden im Bibeltext ab Vers 8 genannt. Dort heißt es, »Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.« Auf den ersten dieser drei Gründe möchte ich hier nun eingehen. Die beiden anderen Gründe kommen in der nächsten Sendung dran. Der erste Grund lautet also, zusammengefasst, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, nämlich, dass sie, die weltlich gesinnten Menschen, nicht an mich glauben. Die Formulierung »jemanden die Augen auftun« stammt im Griechischen aus dem Rechtswesen und bedeutet, jemanden einer Schuld zu überführen. Der Heilige Geist hat also letztlich die Aufgabe, die Welt in dem Sinne zu überführen, wie ein Richter oder Staatsanwalt Beweise vorlegt, um eine Verurteilung zu erwirken. Solange ein Mensch nicht zu Jesus Christus gehört, muss er folglich damit rechnen, dass der Heilige Geist gewissermaßen Beweise gegen ihn sammelt. Nun fällt es ja vielen Menschen schwer einzusehen, dass sie tatsächlich Sünder sind, weil sie keinen Mord, ja nicht einmal Diebstahl begangen haben. Doch aus Gottes Sicht sieht das anders aus. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, so der Apostel Paulus. Allein die Tatsache, dass viele Menschen Gott nicht als ihren Gott anerkennen und ihm die Ehre geben wollen, ist Sünde. Die deckt der Heilige Geist auf. Das ist zwar nicht angenehm für die, die es betrifft, aber, um es mit den Worten Jesu aus Vers 7 zu sagen, es ist gut für euch. Denn nur wer seine Sünde erkennt, wer sie vom Heiligen Geist aufgedeckt bekommt, der wird hoffentlich ein Einsehen haben und Jesus bitten, vergib mir meine Sünde. In Vers 8 unseres Bibeltextes heißt es, und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Erstens über die Sünde, zweitens über die Gerechtigkeit und drittens über das Gericht. Auf den ersten Punkt, die Sündenerkenntnis, bin ich bereits eingegangen. Der zweite und der dritte Punkt folgen in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Bis dann, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.